Deutschlandfunk Kultur, der runde Tisch.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag. Ich bin Corbinian Frenzel und begrüße Sie zum runden Tisch, der Auftakt einer Reihe von Gesprächen, die wir in diesem Jahr führen wollen, im Jahr 2019, also 30 Jahre nachdem die runden Tische zu Zeiten der friedlichen Revolution in der DDR eine ganz zentrale Rolle gespielt haben in einer Gesellschaft damals, in der die miteinander ins Gespräch kommen mussten, die schon lange keine gemeinsame Sprache mehr hatten, kein gemeinsames Verständnis von den Problemen, geschweige denn, welche Lösungen zu finden sein müssten. 2019 ist nicht 1989. Es gibt glücklicherweise keine grauen Herren, die man aus Politbüros tragen müsste. Aber es gibt, und das ist der Grund dafür, dieses Möbel hier im Deutschlandfunk Kultur wiederzubeleben, eine Zerrissenheit in den Wahrnehmungen zwischen links und rechts, zwischen Ost und West, vielleicht auch eher zwischen Land und Stadt, zwischen oben und unten. Sprechen wir noch die gleiche Sprache? Diese Frage steht im Zentrum des ersten runden Tisches und ich begrüße diese Teilnehmer. Die Schriftstellerin Thea Dorn, Deutsch nicht dumpf, ihr jüngstes Sachbuch mit einem Plädoyer für einen aufgeklärten Patriotismus. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Jan Fleischhauer ist unter uns, ist hier und jetzt zitiere ich aus einem ihrer Bestsellertitel, aus Versehen konservativ geworden, Spiegelredakteur und Kolumnist. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Jagoda Marinic ist in dieser Runde Kulturmanagerin und Romanautorin, aber auch Autorin zum Beispiel des Sachbuches Made in Germany über die Identität Deutschlands als Einwanderungsland. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und Ingo Schulz als Schriftsteller und gebürtiger Dresdner, nicht nur, aber auch immer wieder mit Themen der Wende verbandelt und ganz nebenbei dazu gleich mehr auch Ideengeber dieses runden Tisches. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ich will gerne ganz konkret anfangen mit nur zwei Worten. Wahlweise Nazis raus oder Nazis rein. Die frischeste Provokation dieses Jahres hat Jan Fleischhauer geliefert. Nazis rein, ihre Spiegelkolumne, eine Replik auf die Social-Media-Solidaritätswelle mit der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann, die Nazis raus als eine Art Neujahrsgruß gepostet hatte. Ihre Antwort kennen wir schon. Jagoda Marinic, Ihre Wahl?
Ich wähle das nicht.
Okay.
Also ich, das ist so eine Debatte, wo ich einfach sage, da haben wir wichtigere und da mache ich jetzt nicht mit, mache ich auch bei Social Media manchmal dann.
Genau, ich habe extra nachgeguckt, habe gesehen, obwohl Sie sehr viel posten, Tweets absetzen auf Twitter, dazu gab es nichts.
Ich nutze Twitter auch manchmal zum Spaß, in Deutschland wird es ja irgendwie nur noch zur Erregung genutzt und bei dem Thema habe ich gedacht, da kann man, glaube ich, eigentlich nicht so viel Sinnvolles machen.
Thea Dorn.
Ich schließe mich Jagoda Marinic an. Ich finde auch, dass wir da schon mitten im Problem sind, dass wir permanent in falsche Alternativen reingetrieben werden sollen. Also ich würde keinen der beiden Sätze unterschreiben und deshalb auch Enthaltung.
Okay, Ingo Schulze?
Naja, ich bin weder auf Twitter noch Facebook noch sowas anderes. Das würde mich auch sehr überfordern, weil man da, glaube ich, auch immer ganz schnell sein muss. Und ich weiß gar nicht, wie man das alles schafft. Ja, das ist natürlich sympathisch, wenn man sagt, ich wähle da was ganz anderes. Die Frage wäre eben, genauso wie unser Thema, sprechen wir noch dieselbe Sprache? Da wäre bei dieser Alternative das Problem, wer ist denn jetzt ein Nazi? Also man muss, glaube ich, bei diesen großen Dingen immer versuchen, möglichst konkret zu werden. Und je größer die Begriffe sind, die im Raum stehen, umso schwieriger ist es, sich zu verständigen.
Jan Fleischhauer, Sie haben es ja geschrieben im Spiegel in Ihrer Kolumne. Thea Dorn sagt, das ist schon genau Teil des Problems, das wir heute besprechen, dass diese Debatten so plakativ, so verkürzt stattfinden.
Da wäre ich ja eine Meinung mit Thea Dorn.
Sie sagen,
also ich habe eine Überschrift dieser Kolumne, waren Nazis rein. Und sie sollte damit schon mal sagen, das ist eine so ähnlich dämliche Parole wie Nazis raus. Viele Leute, die sich darüber erregt haben, und das ist vielleicht auch Teil unseres Problems, haben dann ja auch die Kolumne gar nicht mehr gelesen. Auf Twitter reicht es ja, einen Screenshot zu machen und den weiterzugeben. Und dann lesen alle diese schreckliche, schreckliche Überschrift und empören sich das ganze Wochenende. Einige Leute sogar haben geschrieben, ich bin richtig stolz darauf, die Kolumne dazu nicht gelesen zu haben. Ja? Die war auch hinter der Paywall. Ein Glück, dass mir die verborgen geblieben ist. Und da habe ich gedacht, das ist auch schon eine komische Art der Diskussion, in der wir mittlerweile angelangt sind. Das heißt, dass uns eine Überschrift reicht und den Text dazu nehmen wir gar nicht mehr zur Kenntnis. Und es ist genau wie Ingo Schulze sagt, es fängt ja mit der Begrifflichkeit an. Was ist eigentlich heute alles ein Nazi? Darauf wollte ich hinweisen, unter anderem, das wird ja sehr frei flottierend mittlerweile benutzt, das Wort. und verliert vielleicht gerade in diesem inflationären Gebrauch auch seine Bedeutung, die es ja auch aus guten Gründen hatte.
Also ich würde Nazis rein als Parole natürlich nicht unterschreiben. Trotzdem fand ich das eine sehr kluge Kolumne. Weil man muss sich ja einmal klar machen, was soll denn ein Satz wie Nazis raus bewirken? Also abgesehen von dem riesigen Problem, dass es einigermaßen unscharf ist, wer im Jahre 2019 nun wirklich ein Nazi ist, hat dieser Satz aus meiner Sicht die Funktion, das ist so ein bisschen wie, in Amerika macht man das lieber als hier, so diese Bumpersticker, Stoßstangenaufkleber. Und wenn ich mir auf meine Stoßstange den Satz Nazis rausklebe, signalisiere ich, ich bin einer von den Anti-Nazis, sprich, ich bin ein Guter, ich gehöre in diese Partei. Das will auch, glaube ich, keinen einzigen Nazi versuchen zu bekehren oder aus einem braunen Sumpf rauszuholen, sondern es will eigentlich nur signalisieren, ich gehöre zu den Guten. Und deshalb ist natürlich eine Überschrift Nazis rein ziemlich lustig, erstmal als Provokation, weil man sich fragt, kann man das auch als Stoßstangenparole benutzen? Und da wird es schon schwierig.
Dieses Auto möchte ich sehen, ja.
Also weil ich würde, sagen wir mal so, ich würde mich sehr, also ich wundere mich nicht, wenn ich irgendwo vorbeikomme und an einem Papierkorb oder so klebt eben irgendwie dieses Hakenkreuz, was im Papierkorb geworfen, also so die einschlägigen Symbole. Aber ich würde mich fragen, was würde ich denken, wenn ich irgendwo vorbeikomme oder an einem Auto vorbeikomme, der einen Aufkleber hat, Nazis rein.
Jedenfalls in Berlin. In Hoyerswerda würden wir das noch für möglich halten.
Frau Marinitsch, wie würden Sie das finden, wenn Sie dieses Auto sehen?
Ja, also ich würde da, ich finde genau, jetzt passiert genau das, was ich in diesem Moment als eine Enteignung meiner Sprache finde. Also es finden fast nur noch Diskurse statt, die meines Erachtens diese Gesellschaft nicht voranbringen. Und ich finde Nazis rein auch überhaupt keine coole oder kluge oder faszinierende Provokation. Ich möchte auch keine Banner sehen. Es ist genau das nämlich wieder, es schafft Anlass, irgendwie dauernd über Begriffe zu reden, sie zu zersetzen, über die wir uns historisch schon einig sind. Nämlich, wenn ich sage Nationalsozialisten rein, ist klar, was gemeint ist. Und es ist eigentlich sehr klar, dass diese Parole meint, dass Menschenfeinde draußen bleiben sollen, dass Menschen draußen bleiben sollen, die Minderheitenrechte missachten. Ausländer raus war eine Parole, das heißt, dass Menschen draußen bleiben sollen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und da beginnt dann dieses, aus meiner Sicht im Moment, polemische Spiel, wo sich Leute Diskurse aneignen und dann plötzlich anhand ihrer Provokation Debatten entfachen, die Grundkonsense auf eine Art in Frage stellen, die mich persönlich nicht voranbringt, das kann ja für andere so sein, aber mir wird die Debatte, ob ich jetzt Nazis rein irgendwo auf mein Auto kleben würde, nie weiterhelfen. Und ich finde, wir verwischen, und es macht meines Erachtens mehr so die rechtspopulistische Ecke, hier Konsense, die wir brauchen. Ich muss in Deutschland nicht darüber diskutieren, was Nazis sind. Ich muss auch nicht darüber diskutieren, was Nationalsozialisten sind. Wir tun das aber zunehmend. Ich denke, wenn wir Menschen haben, die unsere Geschichte relativieren, unsere Verbrechen relativieren, dann muss ich die als Nazis bezeichnen oder auch nicht, aber zumindest entfernen sie sich nicht weit genug von einer Denk- und Sprechtradition von Nationalsozialisten. Und das kann man damit sagen. Ich finde von beiden Ecken dieses Nazis rein, Nazis raus im Moment sehr nervig, und genau das fehlt mir im Moment eigentlich, so ein dritter Weg. Wir sind im Moment dabei, Geschichten, Debatten, Diskurse total zurückzurollen und uns nicht zu fragen, wir haben hier gerade keine Situation nur Nazis rein, Nazis raus, wir haben eine Diskussion von einem unglaublich vielfältigen Land, von einem Land mit nicht nur Ost-West, sondern sehr vielen Migranten, sehr vielen Menschen, die auf der Flucht hergekommen sind. Das heißt, die Debatten, die wir führen, sind ein Minimalprozentsatz der eigentlichen Herausforderungen, die wir haben, und diese Verengung führt uns eigentlich dazu, dass wir keine Lösungen finden, sondern sich Leute im Diskurs dauernd produzieren und wir so nicht vorankommen. Und gerade diese Debatte habe ich damals verweigern wollen, sitze jetzt quasi hier im Radio und muss sie wiederführen. Das heißt, wir haben im Moment einen Diskurs, der, ich würde es schon ganz gerne sagen, der sehr viele Leute reinzwingt in Debatten, die aber aus meiner Sicht weder konstruktiv noch lösungsorientiert sind, sondern rhetorische Scheindebatten sind, die uns meines Erachtens wirklich nicht weiterbringen werden. Ob ich Nazis raus oder rein sage, bringt mich nicht weiter. Ob ich Menschenrechte verteidigen möchte, vielleicht schon.
Frau Marinitsch, ich wollte gerade das Angebot machen. Ich schaue mal in die Runde, ob wir diesen dritten Weg, den Sie dann da vorschlagen, gleich beschreiten können. Wenn wir sagen, Nazis raus als Post zum Neujahr war wahrscheinlich kein kluger Debattenbeitrag in diesem Lande. Nazis rein als Polemik dann auch nicht hilfreich. Wollen wir auf den dritten Weg gehen?
Ich weiß es nicht. Also meine Jan Fleischhauer kann seinen Text auch selber verteidigen. Aber ich würde dazu schon sagen, dass die Überlegung, mit der die Kolumne ja startet, zu sagen, ist es nicht eigentlich eine vorbildlich emanzipierte, so gesehen, wenn man will, linke Position zu sagen, ich gebe keinen verloren. Ich versuche, mit Leuten im Gespräch zu bleiben. Ich klebe denen nicht das Riesenstigma auf die Stirn und sag, ihr seid weg, ihr seid raus, ihr seid gewissermaßen für mich Abschaum, mit dem ich nicht mehr rede, mit dem ich auch kein Gespräch mehr suche. Und das alles steckt für mich in dem Satz Nazis raus schon drin. So gesehen finde ich die Eingangsfrage von Jan Fleischhauer zu sagen, widerspricht sich da nicht eigentlich eine linksemanzipierte Haltung, indem sie in der Weise so grob auskeilt? Oder ich würde es auch mit Blick auf unser heutiges Thema so rumformulieren. Ich bin völlig d'accord, dass man in einer zivilisierten Gesellschaft sich darum bemühen muss, eine Sprache zu finden, die nicht unnötig vor den Kopf stößt, die nicht aggressiv ausgrenzt, die nicht beleidigt. Ist es aber sinnvoll, und es gibt sehr, sehr viele im linken Spektrum, die sehr leicht bei der Hand sind, jemanden für einen Nazi zu halten. Deshalb würde ich schon sagen, es führt uns in den Kern der Debatte. Ich gebe Ihnen völlig recht, Frau Marinitsch, dass es in der Verkürzung gar nichts bringt. Aber die riesige Frage, wo ist die Grenze dessen, wo wir tatsächlich als zivilisierte Gesellschaft sagen sollen, das ist ein, ich würde immer, wenn nur Neonazi, die wirklichen Nazis sind tot, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, würde immer nur Neonazi sagen. Also es gibt veritable Neonazis und gegen die muss sich eine zivilisierte Gesellschaft mit aller Macht verteidigen. Aber nicht jeder, der zum Beispiel Sorgen hat, weil ihm nicht klar ist, wie Deutschland, das bis vor 30, 20, 10 Jahren die Fiktion hatte, es sei kein Einwanderungsland, nun eins ist, der da ratlos davor steht und erstmal Sorgen hat. Sofort dem zu kommen und zu sagen, du bist auch ein Nazi, das finde ich ganz, ganz schwierig und das passiert aber auch in unserer Gesellschaft.
Ich gucke in Richtung Jan Fleischhauer, der natürlich derjenige ist, der dieses eine Schlagwort produziert hat, ob es ihn noch juckt, dazu was zu sagen. Sie wirken relativ entspannt, aber...
Ja, also ich finde mich ja zum ersten Mal im Lager von Frank-Walter Steinmeier wieder. Das, was ich schreibe, ist genau das, was der Bundespräsident sagt. Richtet euch nicht ein euren eigenen kleinen Zirkeln, sondern versucht doch, jedenfalls mit Leuten, mit denen es irgendwie noch Sinn macht, zu reden. Von der anderen Seite. Und was wir doch gerade erleben ist, dass jeder sozusagen, wenn er die Grenze überschreitet, zur Rechenschaft gezogen wird. Neuestes und aktuellstes Beispiel. Mein Freund Henrik M. Broder tritt auf Einladung der AfD in der Bundestagsfraktion dort auf und hält eine Rede. Riesenempörung darüber, wie man als jemand wie Broder und Jude dazu bei der AfD auftreten kann.
Man muss fairerweise dazu sagen, große Aufregung vor allem über das Umarmungsfoto von Alice Weidel mit Henrik M. Broder, für das er sich schon jetzt öffentlich entschuldigt hat. Gut, aber das mag Teil der Aufregung gewesen sein.
Das ist ein Teil der Aufregung, sicher. Und dann hat man seine Rede gelesen. Einige haben gesagt, okay, eigentlich ganz cool, was er dort gesagt hat. Andere hat es überhaupt nicht besänftigt, sondern sie finden das Faktum an sich, dass jemand wie Broder und wie gesagt, der auch noch Jude ist, dort auftritt. Und er selber sagt, also wenn mich die Grünen einmal eingeladen hätten, ich wäre ja mit dem Schlauchboot dahin gesegelt und wäre bei denen, die laden mich halt nie ein. Und die Rede selber, die er hält, ist sehr, sehr klar. Also auch, was er zu diesen entsprechenden Begriffen wie Vogelschiss und anderes denkt. Das ist etwas, was mich im Augenblick wahnsinnig stört, dieses sich einrichten und toll finden in seinem eigenen Bekanntenkreis, wo alle der gleichen Meinung sind, dass man auf der richtigen Seite steht.
Ingo Schulze war ja derjenige, der uns diese Idee mitgebracht hat, in einen runden Tisch und diese Konstellation zu gehen. Nach dem, was Sie jetzt gehört haben, würden Sie denn sagen, genau das ist im Prinzip Ziel, dass man auch vielleicht ausgelöst durch Polemiken aber ins Gespräch kommt?
Nee, ich würde gerne zurück zu unserer Eingangsfrage, sprechen wir noch dieselbe Sprache? Und da muss ich sagen, die Linie, die jetzt so gezogen wird, das ist natürlich eine gewisse Kampflinie, aber ich halte die eben überhaupt nicht für entscheidend. Also die Bruchstellen unserer Gesellschaft laufen ja jetzt nicht zwischen wie auch immer irgendwie extrem rechts und wir anderen, die sind doch auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt, also auch ökonomisch, auch kultureller Natur, sozialer Natur. Und ich muss sagen, ich habe kurz bevor ich 27 wurde, also mein Leben in der DDR, war immer klar, natürlich sprechen wir verschiedene Sprachen, wobei dieses Wir, darüber müsste man auch nochmal reden. Mein Wir war immer so, dass ich dachte, wenn einer die Wahrheit sagt oder eine und hätte die Möglichkeit, die laut zu sagen, dann wäre die Mehrheit hinter ihm und wir würden das machen. Und dieser Illusion habe ich angehangen, bis ich 27 wurde und diese Illusion hat großen Zulauf bekommen im Herbst 89. Da spielte sich alles so ab, wie ich dachte, dass Weltgeschichte funktioniert. Man sagt die Wahrheit und alle folgen einem. Und dann tippte das und ich merkte, also mein Wir schrumpfte, ich will jetzt nicht sagen auf 2,9% zusammen, wie das neue Forum bei der Wahl, aber da merkte ich, dass das war schon eine Illusion, die ich gehabt habe. Und für mich ist es eigentlich eine Voraussetzung, dass Wir sehr differenziert ist. Und natürlich spricht man nicht dieselbe Sprache, wobei Sprache ist ja hier in gewisser Weise auch Synonym für Logik, für Denkweise. Es geht ja jetzt auch sicherlich um den Sprachgebrauch. Für mich ist die Gefahr, dass man in dieser Gesellschaft jetzt eben genau Nazis rein, Nazis raus, da ist jetzt schon sehr viel Kluges gesagt worden, aber das ist doch nicht die eigentliche Bruchstelle unserer Gesellschaft.
Aber die Bruchstelle, die ich jetzt hier nur ansatzweise wahrgenommen habe, ist offenbar, mit wem reden wir überhaupt? Nazis raus, Nazis rein, das ist etwas plakativer. Wir haben den Fall Henrik M. Bruder vor der AfD-Fraktion. Frau Marinitsch, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass da für Sie aber auch Grenzen sind, inhaltlicher Art, möglicherweise auch was Personen angeht.
Also es gibt natürlich Grenzen inhaltlicher Art und das, finde ich, in Deutschland funktioniert. Also wenn wir darüber reden, was ist die gemeinsame Sprache, es gibt, und ich finde es nicht lächerlich, genug Menschen, die aufpassen und sagen, jetzt im Moment greift hier jemand eigentlich unseren moralischen Konsens an. Und ich finde das auch albern, dann von guten Menschen und schlechten Menschen zu sprechen. Es gibt demokratische Werte und die zu verteidigen, ist nun mal auch die Aufgabe der Demokratie. Was ich eben an solchen Debatten unfassbar schwierig finde, ist, sie kommen daher in so einem Gewand der Präzision. Ja, also wir wollen jetzt ja nur noch mal ganz präzise sein, da geht es doch um die Ausgeschlossenen, mit denen wollen wir reden und mit so einem markanten Titel möchte ich provozieren und dann die Debatte anstoßen. Was wir aber eigentlich tun, ist, wir verengen das und diese Debatte, die vermeintlich geführt wird auf dieser Idee der, man muss die Leute wieder näher zum Reden bringen und dann wird sogar so ein Steinmeier mal hergezogen als Referenz, löst letztlich genau das Gegenteil aus. Die Leute hören sich die Debatte an und polarisieren sich in ihr umso mehr. Das heißt, da ist so ein Schneeballprinzip des sich selbst Wiederholens und genau das treibt die Menschen weiter auseinander. Meines Erachtens wäre es wichtig, was Ingo Schulze jetzt angedeutet hat, zu gucken, wo sind eigentlich die viel größeren Themen, Narrative, wo wir uns zusammenbringen können als so ein Wir. Nämlich, wie können wir in dieser heutigen Zeit als ein Wir zusammenleben? Wo sind die Probleme, die viele von uns betreffen und über die ich dann auch einen gemeinsamen Nenner finden kann? Und da geht es mir auch darum, ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, man müsse Menschen ausschließen, die andere Positionen haben. Aber dass man sich darauf einigt, dass ich nicht den Holocaust leugne, dass ich nicht Hakenkreuze trage, dass ich nicht den Nationalsozialismus verherrliche oder verharmlose, das muss in diesem Land eigentlich normaler Konsens sein, der ja auch juristisch geahndet werden kann. Mhm. Und was mich stört, ist, dass die Publizistik im Moment, und da bin ich bei der Sprache, weil das sind die Menschen, die sprachmächtig sind, das eigentlich ins Gegenteil befeuert, aus einem auch, würde ich sagen, eitlen Selbstspiel. Wir, finde ich, wenn es um Sprache geht, wir verzetteln uns gerade in Dualismen und Popularismen und Rechtspopulismen, statt größere Fragen zu stellen. Und die sind für mich, welchen Wohlstand haben wir? Wie können wir den teilen? Wie kann man die Schere zwischen Ost und West, ja, wie kann man diese Spaltung finanziell vor allem geringer machen, dass die Menschen sich wieder als Teil eines Landes sehen? Wie produzieren wir auch gute Nachrichten, wo die Menschen wieder Mut haben, sich in diesem Land für etwas einzusetzen? Im Moment haben wir die totale Dagegenstimmung. Alle sind jetzt gegen etwas, alle haben Angst, Brexit, Europa, alles wird jetzt rückwärts abgerollt. Wie komme ich aus diesem Gefühl des Backlashs auch durch Diskurse wieder heraus? Und die Sprache wäre meines Erachtens da, genau diese Dualismen, die Sie beschreiben, arm, reich, Mann, Frau, Ost, West, mal auszuweiten. Es ist nämlich heute nicht mehr Land, Stadt. Die Stadt ist in manchen Ecken fast ländlicher als früher von der Struktur. Urban, also ländliche Gegenden urbanisieren sich. Männer, Frauen. Männer und Frauen haben sich noch nie so angenähert und bewegt wie früher. Das heißt, die eigentlichen Pole, die wir immer hatten, die bewegen sich gerade ohnehin. Und welche dritten neuen Ideen bringen wir als Publizisten, intellektuelle Menschen, die den öffentlichen Diskurs mitprägen, eigentlich ein, wo sich die Menschen neu orientieren können? Welche klugen Impulse bekommen sie, statt nur weiter und in Polarisierung zu verlieren.
Wenn Sie das Stichwort Polarisierung nennen und wir nochmal bei der Sprache sind, in der Beobachtung kann man ja wahrscheinlich sagen, wir haben zwei Pole in der Debatte. Es gibt die einen, die sich Sorgen machen, dass immer mehr sagbar wird, dass wir eine Verrohung der Sprache haben, eine Entgrenzung, dass das Unsägliche Präsenz findet. Dann gibt es den anderen Pol, die fürchten, dass wir eine Reduzierung der Sprache auf das Korrekte vollziehen, auf das, was gesagt werden soll. Ich glaube, gerade diese Woche wurde festgelegt, dass Gender-Sternchen der Anglizismus des Jahres ist. Das wäre vielleicht so ein Beispiel, Thea Dorn.
ich würde den Vorgang auch anders beschreiben. Also wenn wir mal auf ein bisschen den Blick weiten und sagen, wir gucken mal auf die letzten 40, 50 Jahre zurück, dann ist in der westlichen Welt ja, sind unglaubliche Emanzipationsfortschritte in relativ kurzer Zeit passiert. Jemand, der in den 60er Jahren sagte, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, ist das Unzucht und gehört bestraft, stand auf dem Boden des deutschen Gesetzes, war ein gesetzestreuer Bürger. Heute ist das jemand, wo eben schon die Fragezeichen losgehen, rede ich überhaupt noch mit so jemandem, der so eine Position vertritt. Jemand, der bis in die 70er sagte, also meine Frau soll nicht arbeiten, weil irgendwer muss ja den Haushalt machen, war auf dem Boden des bundesdeutschen Familien- und Eherechts. In der DDR war es ein wenig anders, aber ich rede jetzt über die alte Bundesrepublik. Das heißt, wir haben in einer doch dann relativ kurzen Zeit sind an vielen, vielen Fronten Emanzipationsfortschritte passiert, die ich selber persönlich extrem begrüße. Mir geht nur diese Haltung auf, die geht mir persönlich auf den Nerv und ich halte sie auch gesellschaftlich für schwierig zu sagen, wir denken über diese Fortschritte so nach, wie wir zum Beispiel über naturwissenschaftliche neue Erkenntnisse nachdenken. Nach dem Motto, wer immer noch glaubt, dass es nicht okay ist, wenn zwei Männer heiraten dürfen und Kinder adoptieren, wer immer noch glaubt, dass es eigentlich nicht okay ist, wenn Frauen dieselben Ansprüche in der Arbeitswelt haben wie Männer, der hat wie in derselben Weise nicht kapiert, dass die Erde eine Kugel ist oder dass sich die Sonne um die Erde dreht. Der ist irgendwie ein rückschrittlich bornierter. Und wie soll ich denn mit so jemandem noch reden? Weil der hat einfach, der hat es nicht geschnallt. Und diese Haltung ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und kontraproduktiv. Und da sitzt für mich auch die Herausforderung, wo ich mich auch selber frage, wie benehme ich mich? Wenn ich überlege, ich hatte 2006, als damals Eva Herrmann ihre Thesen zu dem Apfelkuchen und Frauen sollten doch lieber zu Hause bleiben, gehörte ich zu denen, die sich wahnsinnig aufgeregt haben. Ich fand es ein Fehler, dass sie dann aus einer Talkshow entfernt wurde. Ich glaube, bei Kerner war das damals. Aber ich hatte einen Versuch einer Diskussion mit ihr auf einem Podium und bin auch, würde ich sagen, mit dem Bulldozer an sie ran und sagte, mein Gott, wie kann man im Jahre 2006 einen solchen Stuss verzapfen? Ich würde heute sagen, das war ein Fehler. Ich glaube tatsächlich...
Weil es kein Stuss war?
Nein, ich halte es nach wie vor. Ich glaube, dass diese Aggressivität zu sagen, der andere ist so bekloppt, dass er legitimerweise überhaupt keinen Platz mehr in der Diskussion hat, dass das unsere Gesellschaft spaltet. Und Frau Marinitsch, ich gebe Ihnen völlig recht. Wer anfängt, den Holocaust zu relativieren? Wer sagt, ach naja, da ist ja nur so ein bisschen was passiert? Wer anfängt, antisemitische Parolen zu rassistische Parolen? Da würde ich auch sagen, da ist Schluss mit der Diskussion. Aber ich glaube, so wie unser Diskursklima ist, ist bei ganz vielen anderen Sachen auch noch Schluss. Und das ist meiner Meinung nach zu viel.
Mein Eindruck ist, die meisten Leute sind ja gutwillig. Und man sieht, dass das, worüber was Theodorn spricht, nämlich diese Emanzipationsfortschritte, von einer großen Mehrheit der Bevölkerung geteilt werden. Das ist ihnen nicht aufgestülpt, sondern die meisten Leute sagen, ja, das ist schon okay heute, dass auch Schwule heiraten dürfen. So. Da ist die Gesellschaft, die sich bewegt. Was nach meiner Erfahrung die Leute kirre macht, ist, wenn man sozusagen ständig erstens ihn abverlangt, das Bekenntnis dazu, dass sie auch ganz fortschrittlich denken und man ihnen immer auch versucht nachzuweisen, dass da irgendwo noch so eine Ecke ist, wo sie noch nicht so ganz fortschrittlich angekommen sind. Und das wird meist an der Sprache festgemacht. Das ist ja unser Thema. Also die Leute reden von Asylanten. Nein, nein, ganz schlimmer Begriff. Dann haben sie sich angewöhnt, Asylbewerber zu sagen. Auch überflüssig. Jetzt ist es Flüchtling. Da sagen sie, okay, da reden wir von Flüchtling. Kaum haben sich Flüchtling angewöhnt, heißt es Flüchtling?
Geflüchtet.
Du hast wohl was gegen Ausländer. Das heißt jetzt Geflüchtete. Das Problem dieser Art von Euphemismen ist ja, das ist ja das, was mich auch an der Linken so stört, das ist ja ein idealistisches, Denken. Die Hoffnung, indem ich die richtige Sprache benutze, würde sich die Gesellschaft verändern. Und zwar im positiven Sinne.
Und ist das ein falscher Gedanke?
Ja, das funktioniert natürlich nicht, weil nur indem ich über Dinge anders spreche, ändern sich die Dinge nicht.
Das heißt, wir können heute auch noch Asylant sagen, es wäre nichts anderes.
Ehrlich gesagt, was ist am Begriff Asylant eigentlich so schlimm?
Ich frage mal in die
Was
Runde.
Ist eigentlich am Begriff Asylant so schrecklich?
Ingo Schulze?
Ich habe irgendwie große Lust, mich dieser Frage zu verweigern, weil natürlich dahinter viel schwierigere Fragen stehen. Also ich meine, bevor wir darüber reden...
Wenn es das Ant ist, wir reden auch vom Musikant. Also das kann es ja nicht sein.
Ich glaube, ich meine, Wir müssen einfach davon reden, dass es eine ungerechte Welt gibt. Und die Frage ist dann, wie verhalten wir uns zu dieser ungerechten Welt, die wir eben auch mitproduzieren. Also nicht nur als Staatsgebilde, als Mitglied der EU, sondern eben auch dadurch, wie wir unseren Alltag machen, das, was wir kaufen, auch wenn man sich bemüht, bestimmte Dinge zu vermeiden und bestimmte Dinge nicht zu tun und mehr Fahrrad zu fahren als Auto. Trotzdem sind wir Teil eines Part dieses Planeten, der durch seine Lebensweise diesem Planeten nicht gut tut. Und das, was wir konsumieren, das, was wir genießen, baden andere aus. Also ob das jetzt diese jüngste Katastrophe in Brasilien ist, das hat natürlich sehr wohl etwas mit uns zu tun, weil dort für unseren Bedarf produziert wird. Also dieses Nord-Süd-Problem gehört dazu. Und deshalb ist mir das dann eigentlich nicht so wichtig, wie man jemanden da nennt. Ich will dieses Problem gar nicht vom Tisch wischen. Das ist schon klar, wie man jemanden benennt, legt man das Verhältnis dazu. Aber da gibt es auch manchmal Unsicherheiten und dann ja, also darüber soll man reden, aber viel wichtiger ist doch so ein Grundverständnis. Wie treten wir dieser Sache gegenüber? Und letztlich muss man doch sagen, wir müssen über dieses Ungleichgewicht in dieser Welt reden und dann natürlich auch über die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Das hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und da hinein in solche großen Widersprüche dann diese Dinge hineinnehmen. Also um das an einem Beispiel zu machen, ich finde es auch schon immer schwierig, wenn man das sozusagen am Zipfel der Flüchtlingspolitik oder wie auch immer man es nennen will, immer herauszieht. Ich fand es damals richtig, was Angela Merkel gemacht hat, nur die Begründung fand ich schwierig. Sie hat gesagt, wir schaffen das. Und ich wusste nicht, woher kommt bei mir jetzt so ein Ungenügen. Aber das ist eigentlich so, wo man dachte, naja, wir schaffen das und dann ist Feierabend. Also in einem Jahr haben wir das geschafft oder vielleicht sogar länger, vielleicht oder 2 Jahre. Dann ist aber irgendwann mal wieder Urlaub oder Feierabend. Und das, was man hätte sagen müssen, wir fangen endlich an, uns diesem Problem zu stellen. Wir werden das nicht lösen. Wir können das auch gar nicht lösen, aber wir fangen an, uns dem zu stellen. Dann wird es für mich nicht mehr so wichtig, wie ob man Flüchtling, geflüchtet sagt, ich kann mit beiden leben.
Aber darf ich da mal widersprechen? Also, mir geht es ja darum, dass in diesen Begriffen für ganz viele Leute also der Eindruck sich verfestigt, man gucke auf sie herab. Ich meine, sie sagen, tun das so ab, wir erleben einen dramatischen politischen Shift in Europa und der Welt. Dass die Leute zum Beispiel, die jahrelang Sozialdemokratie gewählt haben, in großer, großer Zahl, sich von dieser Partei abwenden und entweder zur sozialdemokratischen CDU überlaufen oder zur AfD.
Oder zu den Grünen.
Oder zu den, ja, aber das ist der Teil, der, glaube ich, der sozialdemokratischen, sagen wir mal, Kernmitgliedschaft, die jetzt zu den Grünen geht, ist nicht mehr so riesig. So. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil es auch eine Antwort ist auf dieses Gefühl, dass bestimmte Eliten, die wir hier übrigens am Tisch repräsentieren, auf diese Menschen herabgucken. Und das macht sich in Sprache auch natürlich fest. Also ihnen sozusagen immer nachweisen zu wollen, sie hätten noch nicht die reine Denkungsart. Sie wären irgendwie noch so ein bisschen, würden hinterm Berg leben. Sie hätten das noch nicht so ganz begriffen, wie die Dinge heute laufen.
Ich sag doch, mir ist es eigentlich völlig egal, wie man das dann nennt. Hauptsache, man stellt sich ins Verhältnis zu einer Mitverantwortung. Das finde ich viel wichtiger. Diese Geplänkel, wie gesagt, ich will auch das vielleicht falsch, Geplänkel zu nennen, aber viel wichtiger ist doch wirklich, wie stelle ich mich dazu, wie setze ich mich dazu in Bezug? Und man muss eben leider sagen, uns steht es, wobei sehr unterschiedlich, uns steht es gut, sehr unterschiedlich auch in dieser Gesellschaft. Manche kommen gerade so über Runden, andere wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Aber uns steht es so gut, weil es anderen so schlecht geht. Und wenn man das mal akzeptiert hat, dann hat man erstmal eine ganz andere Basis.
Ich höre bei Ihnen, Ingo Schulze, und auch bei Ihnen, Frau Marinic, dieses starke Bedürfnis, eigentlich über Themen, über Inhalte zu reden. Aber gleichzeitig ist ja da was im Raum. Deswegen haben wir dieses Thema auch gewählt.
Warum ist es im Raum? Weil wir immer dahin gehen. Und ich finde es sehr klug und es entspannt mich, wenn Ingo Schulze redet. Warum entspannt es mich eigentlich?
Weil er so angenehm ruhig redet.
Nicht nur deswegen, sondern weil er rausgeht aus diesen wirklich nervenzehrenden Spaltungen, die wir uns gerade selber aufbauen und reproduzieren. Und er steigt aus und ich finde den Begriff Geplänkel genau den richtigen Begriff. Denn wir leben nicht als Deutschland innerhalb Europas in dieser schönen kleinen Grenze, sondern wir leben in einer Welt. Und diese Welt hat eine Geschichte. Und diese Welt hat eine Kolonialgeschichte zum Beispiel. Und wir haben Lateinamerika ausgebeutet, man sieht bis heute die Folgen dessen. Wir haben den afrikanischen Kontinent ausgebeutet, man sieht bis heute die Folgen dessen. Wenn man das dann benennt, sagen viele, ja, ich habe jetzt keine Lust auf Selbstkasteiung. Eine Verantwortung zu übernehmen hat nichts zu tun mit Kasteiung oder Selbstvorwürfen, sondern eigentlich mit einem sehr erwachsenen Umgang, einem sehr reifen Umgang, einem Privileg. Und es stört mich auch diese Art, es dann immer hier klein zu machen und dann so zu tun, als könnten wir unsere Probleme lösen, indem ich sage, Asylant oder nein. Natürlich prägen Begriffe die Welt. Und ich würde da sogar Jan Fleischhauer recht geben. So viel, wie wir hier um Begriffe kämpfen, werden die Begriffe die Welt nicht verändern. Wir verkämpfen uns sogar in einem Ausmaß an Binnen-Is und Sternchen und so, die mich persönlich auch nerven. Wo ich einfach sage, vielleicht können wir erstmal die Sachthemen klären und nachher die Is. Also ich glaube, wir haben sehr viele Sachen aufzuarbeiten und können uns nachher immer noch. Und manche sagen, wir brauchen die Sprache zuerst. Da wäre ich sogar bei Herrn Fleischhauer. Asylant oder Flüchtling macht keinen Unterschied. Da möchte ich echt widersprechen. Weil in dem einen Moment negiere ich fast das Menschsein von jemandem, von einem Mensch, der aus einem Kontinent losgeht. Wenn ich sage Mensch auf der Flucht, dann mache ich mir klar, da geht ein Mensch, der ist verletzlich, der ist sterblich, der stirbt in diesem Meer, der hat Kinder, Familie, der liebt und lebt wie ich. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite sage ich Asylant. Das heißt, ich reduziere ihn auf diesen Antrag, den ich kontrolliere. Und das sprachlich nicht zu gestatten, finde ich schon eine Errungenschaft. Und gerade im Bereich Einwanderung hat Deutschland sprachlich da so einige Wortungetüme geschaffen, gegen die man sich zu Recht gewehrt hat. Gleichzeitig bin ich bei Ingo Schulze und sage, wir müssen trotzdem aufhören, da mühselige Aufarbeitung zu machen und uns fragen, was ein wohlständiges Land wie Deutschland global mit der gesamten Weltsituation zu tun hat, die uns letztlich auch mit dem Problem vor anderthalb Jahren konfrontiert hat, wo Frau Merkel sagte, wir schaffen das. Die Frage hätte sie auch stellen können, warum waren wir so lange blind? Und jetzt müssen wir sehen.
Ich will einmal kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, wem die Stimmen gehören, denen sie hier zuhören können. Gerade gehört Jagoda Marinic, Kulturmanagerin und Autorin. Jan Fleischhauer ist hier der Spiegel-Kolumnist, der Schriftsteller Ingo Schulze und die Autorin Thea Dorn. Und ich will auch noch einmal kurz sagen, warum wir diesen runden Tisch hier versammelt haben, was einer der Ursprungsimpulse war. Das war nämlich die Debatte um Uwe Tellkamp, den Schriftsteller, die im letzten Jahr losging, die nochmal eine neue Wendung bekommen hat, als er zum Ende des Jahres einen offenen Brief schrieb über den zu engen, Zitat, Gesinnungskorridor, in dem man sich nur noch bewegen kann, wenn man gedankenschmale linke Propaganda verbreite. Wie gesagt, alles Zitate. Jetzt will ich nicht die 100. Tellkamp-Debatte führen, man kann das aber auch frisch anreichern. Es gibt ganz anderes Metier, den Ex-Handballer, den Sportler Stefan Kretschmer, der zu Anfang dieses Jahres auch für Aufregung gesorgt hat, indem er gesagt hat, es gibt keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne in diesem Land, weil man nämlich für geäußerte Meinung abseits der Mainstream-Meinung sofort mit Repressalien zu rechnen habe. Jetzt werden Sie sagen, lassen Sie uns über Inhalte reden. Interessanterweise sind das aber die Dinge, und das können sich ja nicht nur Medienmacher und Eliten ausdenken, die Leute bewegen. Und jetzt frage ich erstmal in dieser Runde, ist diese Aussage kompletter Unsinn? Ist sie halber Unsinn? Was ist daran wahr? Was muss man da mitnehmen?
Also ich reagiere immer etwas allergisch auf diese man darf ja nichts mehr sagen Gestöhne. Man darf in diesem Land eine ganze Menge sagen. Und ich würde auch sagen, das Feld dessen, was man tatsächlich nicht sagen sollen darf, wie dass der Nationalsozialismus die 12 Jahre von 33 bis 45 ein Vogelschiss waren, das sind Dinge, für die man zu Recht die rote Karte gezeigt bekommt. Was heißt das, man darf ja nichts sagen? Also man kriegt Gegenwind, wenn man bestimmte Sachen sagt. Ich habe ein paar früher in der Sendung erwähnt, wenn man sagt, ich bin dagegen, ich finde es pervers, wenn Schwule heiraten, kriegt man ordentlich Gegenwind in dieser Gesellschaft. Das gehört zu einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass man Gegenwind kriegt. Man empfiehlt sich auch sicher nicht für einen Chefredaktionsposten bei der Taz oder bei der Zeit oder bei der Süddeutschen Zeitung, wenn man das sagt. Aber gut, es gibt Medien in diesem Land, wo ich diese pauschale Abverurteilung, die ja im rechten Milieu sich ja mittlerweile beheimatet, dass das irgendwie alles, wir sagen es immer, linksversifft oder grün-linksversifft sei, das halte ich für ein völlig ungerechtfertigtes Gejammer, was natürlich letztlich die Funktion erfüllt, sich selber in so eine interessante Märtyrerposition rein zu manövrieren. Also man darf sehr viel sagen in diesem Land. Man muss es aushalten, dass man heftigen Gegenwind kriegt. Und das finde ich aber auch kein Problem.
Aber es ist natürlich schon interessant, dass das ein Sportler macht. Ja, wenn das jemand ist, der sowieso in den Gefechten der öffentlichen Debatte ist und der sich vielleicht darüber aufregt, dass man ihm widersprochen hat und dann sowas Generelles draus macht. Jan Fleischhauer, ich schaue mal in Ihre Richtung. Dieses links-grün versifft ist ja dieses Schlagwort. Das ist natürlich sehr heftig. Aber dieser Mainstream, der da immer wieder aus bestimmten Richtungen beklagt wird, ich würde jetzt mal in dieser Runde vermuten, Sie sind wahrscheinlich am ehesten derjenige, der sagen würde, ja, da ist was dran.
Ne, ich glaube, dass Herr Kretschmer das sozusagen verwechselt hat nur, oder das missverständliche Gebrauch des Wort Mainstreams, das, was er sagt, dem widersprechen nicht viele Leute. Oder jedenfalls, damit bewegt er sich im Mainstream. Wenn er von Mainstream spricht, dann meint er Medien-Mainstream. Ja? Also das Gefühl, dass, wenn man sich ein bisschen unvorsichtig äußert, jedenfalls in den Zeitungen, die in diesem Land bestimmend sind, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen ordentlich übergebraten bekommt. Und ehrlich gesagt, mir fallen schon ein paar Beispiele ein. Also nehmen wir mal die Brüderle-Debatte. Da sagt ein FDP-Politiker an einer Bar zu einer Sternkollegin damals, dieses Dirndl würden Sie auch ganz gut ausfüllen. Das war jetzt kein besonders schöner Satz. Ein missglücktes Kompliment, kann man sagen, vielleicht auch eine Anzüglichkeit. Aber wenn man für so einen Satz 10 Wochen lang durch deutsche Talkshows gejagt wird, wo sich alle, aber auch alle einig sind, wie schlimm das ist, da sitzen, und das Gott geklagt, sehr, sehr viele Menschen vorm Fernseher und sagen, sag mal, spinnen die eigentlich? So, und da hat sich, glaube ich, der Diskurs, der zum Teil geführt wird, entfernt von dem, wie jedenfalls viele Leute in diesem Land noch denken.
Und wie ist das mit Mesut Özil, Herr Fleischhauer?
Was?
Also wenn man jetzt, da wird ja auch sehr gerichtet. Also wir sprechen hier, Sie sind immerhin zu einem Politiker, wir sprechen hier über Sportler, wo wir jetzt eigentlich wissen, dass die nicht in der Verantwortung stehen, die großen intellektuellen Linien in diesem Land zu ziehen. Man tut es immer wieder. Mich interessiert eigentlich wenig, was Podolski sagt, außer ich bin Podolski-Fan. Man weiß, es ist die Vorbildfunktion und so weiter. Aber Sie sagen, bei diesen ganzen Debatten, dann dürfe man keine Hysterie auslösen, wenn es frauenfeindlich wäre oder wenn es um Meinungsfreiheit geht, die eigentlich Rhetoriken aus dem rechten Milieu sind oder eher rechtsaußen. Würde ich sagen. Gleichzeitig, wenn sowas wie mit Mesut Özil passiert, kommt der gleiche Aufschrei von anderer Seite, von beiden Seiten. Also es ist doch letztlich immer das Gleiche. Es gibt diesen Pups und der geht dann wirklich durch alle Medien, durch Twitter beginnt es. Und Twitter hat im Moment bei ganz geringer Nutzung, also wir haben wirklich wenige Nutzer bei Twitter, den Diskurs auf eine Weise simplifiziert, dass tatsächlich fast nur noch personalisierte Debatten großgeschossen werden, die von den Printmedien sehr schnell übernommen werden und wir dann eben darüber reden. Mhm. Und da wäre ich schon bei der Frage, warum reden wir denn darüber, dass Kretschmer das Gefühl hat, er kann seine Meinung nicht frei äußern? Und so eingeschüchtert ist er aber nicht, dass er diese
Frau
Meinung...
Frau Marinic, wenn er das sagen würde und das hätte überhaupt keine Resonanz, also die Leute
aber
würden alle sagen...
Aber wir müssen über die Mechanik der Resonanz nachdenken. Wir müssen über die Mechanik dieser Resonanz nachdenken. Ich kann doch nicht immer so tun, da hat einer was gesagt und was Überraschung, jetzt hat die ganze Nation darüber gesprochen. Wir müssen dann über die Mechanik reden, über die Medien, Bild-Zeitung oder eben Twitter, über die Trolle, die sich organisieren auf sozialen Medien und dafür sorgen, dass solche Themen in ihrem Interesse und in dem Interesse ihres Weltbildes groß gemacht werden. Also über Phänomene zu sprechen, ohne zu reflektieren, warum sie so groß gemacht werden, finde ich in diesen Zeiten einfach schwierig. Warum wird nicht ein Satz von Ingo Schulze parallel groß gemacht und kommt auf Seite 1 der Bild-Zeitung, wo er sagt, das ist doch alles nur ein Geplänkel, was wir gerade machen, lasst uns über die globalen Fragen sprechen. Warum steht das nicht auf Seite 1?
Ich gebe Ingo Schulze die Chance, dass er jetzt vielleicht einen solchen Satz formulieren kann.
Nein, weil Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihren Kopf und Kragen
zu reden. Ein Satz von Bild-Zeitung.
Es dürfen auch gerne zwei sein, weil es ist ja natürlich schon eine interessante Beobachtung, sage ich jetzt erstmal vorsichtig. Sie sind der Ostdeutsche hier in der Runde, dass wir jemanden wie Uwe Tellkamp hatten, Dresdner, Stefan Kretschmer, Leipziger. Wir wissen auch aus Umfragen und auch aus Wahlergebnissen der letzten Zeit, dass es um dieses ja schwer auf den Straßen vor 30 Jahren erkämpfte Gut der Pressefreiheit, um das Gefühl, dass man da etwas erreicht hat, was man wollte, offenbar nicht so gut bestellt steht, gerade im Osten dieses Landes.
Naja, das ist natürlich dann schon wieder ein ganz neues Thema. Ich finde das schon wichtig, diesen Mechanismus, wie wird etwas groß gemacht. Also das hat natürlich meiner Ansicht nach was mit Kommerz, mit Einschaltquoten, aber auch eigentlich mit so einem Getöse zu tun, um vielleicht, gar nicht jetzt bewusst, aber um eigentliche Fragen nicht zu reden. Ja, also wenn ich die Chance hätte, irgendwie dann erst auf der Titelseite der Bild-Zeitung zu kommen, ehrlich gesagt reiße ich mich da nicht drum, würde ich einfach mal die Eigentumsfrage stellen. Also das halte ich schon ein Problem in der Demokratie, dass die Bild-Zeitung Springer ja doch wirklich in Händen von ein paar Leuten sind. Und das ist eine ungeheure Macht. Und das halte ich schon für etwas sehr, sehr Schwieriges. Also die Politik kuscht. Es gibt viele Beispiele bis hin, ich kann darüber leider nicht reden, weil so vertraulich, aber bis hin zu höchsten Fernsehstellen des Öffentlich-Rechtlichen, die alle Angst vor der Bild-Zeitung haben. Also da sehe ich wirklich Demokratiedefizite. Ich will jetzt, ich weiß nicht, Spiegel ist ja, glaube ich, auch ziemlich im Privatbesitz. Und so könnte man das durchbuchstabieren. Also da gibt es, glaube ich, Dinge, wo ich sage, naja, wenn wir wissen um die Probleme der Zeitung, also ich hoffe, wir behalten unsere Tageszeitungen. Also ich halte das für ganz wichtig. Also ich kann das jetzt nicht in so eine Bild-Zeitungsüberschrift kleiden, aber das wäre etwas, worüber ich gerne reden möchte.
Aber jetzt, um auf Ihre Frage einzugehen.
Ich glaube nicht, dass es jetzt nicht, weil ich die Ostdeutschen verteidigen muss. Ich bin sozusagen von uns am meisten enttäuscht, schon damals, wie wir gewählt haben, dass wir uns sozusagen den einfachsten Weg oder den vermeintlich einfachsten Weg gesucht haben. Was ich aber auch verstehe, das ist auch nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, im Sinne von uns allen wäre es, glaube ich, nicht hilfreich, wenn wir das als etwas Ostdeutsches abschieben. Also schauen Sie sich einfach die ganzen Chefs an, ob das jetzt AfD ist oder noch schlimmere NPD-Leute, das ist ja alles aus dem Westen geschult gekommen. Teilweise von ganz links, aus einer ganz linken Tradition, die umgekippt ist oder strukturell vielleicht sogar in gewisser Weise vergleichbar war. Aber nehmen Sie jemanden wie Björn Höcke, der ist meines Wissens erst seit 4 Jahren in Thüringen ansässig. Also da wird es schwierig. Und jetzt natürlich zu sagen, damals habt ihr das doch gefordert. Aber das war natürlich ein sehr breites Spektrum. Ich habe Schwierigkeiten insofern darüber zu sprechen, weil eigentlich die heute rufen, wir sind das Volk, bin ich mir ziemlich sicher, das waren genau die Leute, die damals riefen, wir sind ein Volk. Und haben diejenigen, die riefen, wir sind das Volk, das war nicht immer eine Gegenüberstellung. Das ging auch manchmal zusammen oder löste sich ab. Ich habe es aber meistens als eine Gegenüberstellung gefunden, die fertig gemacht haben, die sagten, wir sind das Volk. Und da war eben gerade Dresden immer vorne dran und das hat sich fortgesetzt in dieser über 50% CDU. Die hatten schon 2009 10% NPD in Sachsen. Das darf man, also das ist nicht etwas, was völlig neu gekommen ist. Und da hängt das zusammen. Bitte Vorsicht mit den Ostdeutschen.
Okay, aber es schwingt ja mit das Problem, Theodor.
Also ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, diesen eben ja wirklich durchs Land wabernden Satz, man darf doch nichts mehr sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Herr Kretschmer gerne gesagt hätte, von dem er den Eindruck hat, dass er es nicht sagen darf. Ich versuche also, das mal an zwei Beispielen.
Darf ich ganz kurz konkretisieren? Also er hat es nicht direkt gesagt, aber er hat gesagt, was nicht dem Regierungskurs und nicht dem allgemeinen Mainstream entspricht,
ja,
wenn
das
man
sind
kritisch
aber auch
ist.
Ja, aber was heißt denn jetzt kritisch? Also ich versuche es mal an zwei Beispielen, weil das macht es vielleicht etwas präziser, worüber man hier eigentlich redet. Mir ist es selber, in letzter Zeit ist es mir weniger unterlaufen, aber ich gestehe, früher ist es mir häufiger mal unterlaufen, dass ich jemanden, bei dem ich vom Äußeren her die Vermutung hatte, er ist vielleicht nicht in Deutschland geboren oder seine Vorfahren sind nicht in Deutschland geboren, habe ich gefragt, wo kommst du her oder wo sind deine Eltern geboren oder was auch immer. Da habe ich manchmal, nicht immer, aber manchmal die Erfahrung gemacht, dass das als eine Beleidigung oder Verletzung, weil ich würde in Frage stellen, dass derjenige in einem vollen Sinne Deutscher ist. Das fand ich immer schwierig, weil ich glaube, dass ich es nicht in einer aggressiven Weise gefragt habe, sondern es tatsächlich einer, wenn man so will, naiven Neugier erstmal entsprungen ist. Wenn ich solche Sätze nicht mehr fragen darf, weil sofort das als eine Beleidigung oder Ausgrenzung empfunden wird, würde ich auch sagen, dann hat eine Demokratie ein Problem. Wenn solche brutalen Sätze fallen, wie sie teilweise aus dem ganz rechten Lager fallen, wo dann irgendwie von Deutsch-Türken die Rede ist, die man in Anatolien entsorgen will, würde ich auch sagen, nein, das darfst du zu Recht in unserer Gesellschaft nicht sagen. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht für die MeToo-Debatte. Ich würde auch sagen, die Skandalisierung eines so, sorry, depperten Anmachversuchs oder was immer es war, wie dem von Herrn Brüderle, das muss eine zivile, demokratische Gesellschaft aushalten, solche Sätze. Jemanden, der einem ganz klar mit Vergewaltigung droht oder ähnliches, sagt, nein, das müssen wir nicht aushalten. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass ich da in den letzten Jahren die Dinge, also dass da immer so diese schiefen Ebenen-Argumente kommen, wo am Schluss raus will, ist doch alles eins. Also der heute sozusagen den blöden Spruch macht zu einer Frau, ist tendenziell, das ist alles sexualisierte Gewalt. der denjenigen, der vielleicht schwarze Haare oder eine andere Hautfarbe hat, fragt, und wo kommst du her, ist eigentlich schon ein Rassist. Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Tendenz ist, dieses immer in einem Atemzug nennen. Das wäre eine meiner Vermutungen, warum da auch so eine große Gereiztheit von beiden Seiten ist. Also ich würde unserer Gesellschaft gerne einfach nur zwei Regeln mit auf den Weg geben. Die eine ist, du sollst nicht unnötig beleidigen. Und die andere ist, du sollst nicht unnötig beleidigt sein. Und ich glaube, mit diesen beiden Regeln, die jeder beides für sich selber, die Regeln muss jeder sich selber fragen, wo beleidige ich unnötig und wo bin ich zu schnell beleidigt?
Mhm. Ich frage mal gerade, würden Sie diese beiden Sätze hier unterschreiben in der Runde?
Es gibt Tabus aus gutem Grund. Also ich habe noch nie was davon gehalten, dass man sagt, man wolle in einer Gesellschaft keine Tabus haben. Seit Menschen zusammen wohnen in größeren Gruppen, gibt es Dinge, die als heilig gelten, die tabuisiert sind. Und das ist, kann man relativ klar auch benennen, was es in Deutschland ist. Zum Beispiel alles, was mit dem Holocaust zu tun hat und seiner Leugnung. Und wer dieses Tabu verletzt, der schwur zu Recht in der Hölle.
Also ich gebe Thea Dorn in vielem recht und ich finde es auch gut, die Anwaltschaft zu nehmen, zu sagen, wir dürfen nicht den Diskurs so verengen. Also wir müssen uns klar sein, bei 83 Millionen Menschen wird es 83 Millionen Meinungen geben und dafür sind manchmal die Lager schon ganz groß. Wir haben in Deutschland aber das Problem, dass der nationale Dialog sehr lange viele nicht einbezogen hat. Also wir haben eben lange auch die Ostdeutschen, bis die sozusagen klassisches Land nach einer Wendezeit muss zu sich kommen, muss seine Stimme finden. In dieser Zeit, sagt man auch oft, wurden viele Führungspositionen von Wessis besetzt. Das heißt, dass fast alle hatten das Gefühl, da wurde mir irgendwas enteignet, bevor ich überhaupt sprechen konnte. Ist übrigens vielen Ländern passiert, der ehemaligen Ostblockstaaten. Und da gibt es auch ein Wir der Ostblockstaaten, die sagen, Moment, diese Europäische Union, diese Demokratie, die kam mit dem Versprechen der Freiheit und hat sich irgendwie hier durchdekliniert durch unsere Lebenswelten, bevor wir uns demokratisch organisieren wussten. Und jetzt sitzen da ganz andere Leute an der Macht. Stichwort Privatisierung, gehört alles Chinesen, gehört alles Ausländern und so weiter. Da haben wir ganz viele Menschen, die nicht mitgeredet hatten. Jetzt plötzlich sagen die Leute in Ostdeutschland, wir wollen mitreden. Menschen mit Migrationsgeschichte sind in der zweiten, dritten Generation angekommen und sagen, wir wollen mitreden. Und die sagen dann eben, mich stört's, wenn du sagst, wo kommst du her? Weil ich komme nirgends her, ich bin hier geboren und aufgewachsen und bitte nimm es an. Und sie wollen auch nicht mehr dann, dass sie von Fremden definiert werden, was man in diesem Land lange eben tun konnte. Man hatte eine nationale Debatte, die relativ homogen war. Es gab Zeiten, da hatte die CDU über 50%, was ja auch erstaunlich ist für eine Demokratie. Also die Vielfalt, die wir im Moment haben, mit der mussten wir noch nie umgehen. Wir haben 10 Millionen Menschen, die überhaupt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, weder mit abstimmen, noch irgendwie Teil in diesem Diskurs sind. Darüber beschweren wir uns nicht, wenn die nicht beteiligt werden im gleichen Maße an diesem Dialog. Das heißt im Gegenteil, ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr Stimmen zulassen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich es überhaupt nicht problematisch finde, wenn einer sagt, ich finde Homo-Ehe pervers. Wenn es seine persönliche Meinung ist, er nicht damit umgehen kann, aber er nicht irgendwie anfängt, diesen Menschen das abzusprechen, dieses Recht, dann ist das seine Meinung. Er kann damit nicht umgehen. Mir ist einfach wichtig, dass wir in Demokratie verstehen, wir müssen nicht dauernd die Mehrheiten schützen. Die Demokratie ist dadurch definiert, dass sie vor allem die Minderheiten schützt. Das heißt, dann sprechen wir eben über ethnische Minderheiten, sexuelle Minderheiten und diese zu schützen. Wenn wir das als Prämisse haben, dann kann man auch erlauben, dass die selber definieren, wie sie benannt werden möchten oder nicht und dass wir im nächsten Schritt uns nicht verlieren in Mehrheit, Minderheit, sondern wir respektieren die Rechte der Minderheiten und schauen, wie wir gemeinsam in den heutigen Zeiten eine Lebensform finden, wo es eigentlich aus meiner Sicht immer noch eben um Eigentum geht, wie Ingo Schulze sagt, wo wir Wohlstand so verteilen, dass alle auf diesem europäischen Kontinenten, aber auch global in Frieden und einem gewissen Wohlstand leben können. Dann mag das eine Gutmenschen-Utopie sein, aber dass ich den Anspruch habe, eine Utopie, wo ich die Menschen auf dieser Erde haben möchte oder die Erde selbst, das finde ich jetzt an sich kein Fehler.
Aber eine wichtige Frage ist ja wahrscheinlich die, wie gehe ich mit denen um? Und so habe ich auch Thea Dorn verstanden, die eine andere Meinung haben. Wie begegne ich denen?
Na, die werden ja nicht wahrgenommen. Also, ich glaube, womit die Linke nicht zurechtkommt, ist, dass sie selber als Elite wahrgenommen wird. Das ist ja das, um was es geht. Also Mainstream ist ja letztlich ein anderes Wort dafür. Dass ihr seid die Elite und ihr wollt bestimmen, wie man über Dinge zu reden und zu urteilen hat. Weil die Linke sich selber natürlich immer versteht, zu sagen, sie kommt auch von unten, sie sei irgendwie eine revolutionäre Kraft und eben nicht die Herrschende. Und das hat sich natürlich umgedreht. Und dagegen sozusagen rennt auch, glaube ich, dieser etwas unbeholfene Satz an. Und was ich so interessant finde, ist, dass sowohl Frau Marinette als auch Herr Schulz natürlich immer wieder darauf kommen und sagen, es gibt doch ganz andere Probleme. Lasst uns doch mal über die wirklichen Probleme dieses Landes reden. Zum Beispiel die ökonomische Verteilung und die Ungerechtigkeit.
Die globale.
Ja, oder auch in diesem Land, die gibt es ja auch noch. So. Und das ist ja etwas, was Linke immer zur Verzweiflung getrieben hat, dass sie sagen, wie kann es sein, dass ein Arbeiter, der uns doch wählen müsste, zum Beispiel, wir versprechen ihm, wir kassieren bei den Reichen ab, uns seine Stimme nicht gibt und diejenigen wählt, die doch objektiv seine ökonomischen Interessen gar nicht vertreten, um nicht zu sagen, schädigen.
Ja, das ist aber sehr einfach zu erklären.
Ja, aber die Erklärung ist, dass es bei Wahlen und überhaupt Zugehörigkeit um andere nicht nur um ökonomische Interessen geht, auch um kulturelle Zugehörigkeiten. Das heißt, um die Frage der Anerkennung, des Respektes. Und das ist das, was ja auch in Amerika passiert ist. Da, wo die Trump-Wähler leben, hat man an den beiden demokratisch besetzten Küsten die Flyover States genannt. Und mehr kann man doch seine Arroganz also gar nicht mehr in Worte fassen. Und dass sich die Flyover States und diesen ganzen Leuten, denen man sagt, ihr glaubt an die falschen Dinge, irgendwann, wenn sie die Möglichkeit haben, den Leuten den Stinkefinger zu zeigen, die sie als Elite empfinden und die sich dauernd sozusagen abwerten, da muss man sich nicht wundern.
Da würde ich gerne einerseits zustimmen, andererseits widersprechen. Ich finde genau diesen Topf, die Linke, die gibt es genauso wenig. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Positionen. Und ich finde diese Plakatierung, die Linke, und wir sind Eliten und weit weg. Und aber genau den Diskurs, den jetzt also Ingo Schulze und ich angedeutet haben, über Verteilung zu sprechen, ist eigentlich ein Diskurs, der diese Mittelschicht sehr ernst nimmt. Der sich nämlich fragt, warum verarmen Menschen trotz Arbeit?
Reden, es aber gibt die Frage, nicht nur eine die Finanzelite. Ist, die Frage ist ja dann, warum kommt da nicht der große Zorn? Weil, der Aufbruch ja, und die Revolution.
Ja, ich will nur ganz kurz in dem Sinn recht geben. Ich sehe nämlich, dass die Linken aus meiner Sicht heute überhaupt nicht radikal genug links sind im Sinne von Verteilungsfragen beleuchten, sich auf die Seite derer stellen, die arm sind.
Deswegen Erklärungsversuch. Also wie kann das sein, Ingo Schulze?
Ja, da gibt es so viel zu sagen. Zum einen, ich wäre ja schon froh, wenn das, was jetzt hier linksliberal genannt wird, wenn wenigstens die Gerechtigkeitsfrage ernst genommen würde. Mich hat es sehr beeindruckt, dass Margaret Thatcher gefragt wurde, was ist ihr größter Erfolg? Und sie sagte Tony Blair. Und das gilt eigentlich auch für Deutschland. Eben, es war leider Gottes Rot-Grün. Ich habe die damals vehement also gewählt und natürlich so im privaten Kreis für die agitiert. Und genau von da kommt dann das, was wirklich die Armut in Deutschland hervorgebracht hat. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, das ökonomische, soziale löst alles. Ich kann nur sagen, dann haben die Rechten von Gramsci, von den Linken gelernt. Und das, was links genannt wird, hat vielleicht auch ganz wichtige Dinge vergessen, die essentiell zum Linken dazu gehören. Vielleicht so viel.
Ich möchte Ihnen ganz zum Abschluss eine Frage stellen. Man muss ja immer bei sich selbst anfangen. Wenn Sie sich fragen würden, was kann ich tun, wo muss ich mich auch bewegen, wo muss ich möglicherweise über eigene Grenzen hinaus, damit der Dialog mit anderen möglich ist, was fällt Ihnen da ein?
Ich würde sagen, ich muss möglichst konkret und genau das benennen und erklären, was ich für richtig halte und das, was ich kritisiere.
Frau Marinitsch?
Ich glaube, dass wir uns bewusst werden müssen, dass wir so viel reden, wie, glaube ich, meines Lebens noch nie erlebt habe. Also man spricht immer von Blasen. Ich sehe das Gegenteil, dass es nonstop Foren gibt, dass es einen großen Bedarf gibt, dass wir durch soziale Medien, was auch immer, einen Dialog losgetreten haben und uns gerade bewusst werden, wie unterschiedlich und vielfältig das Land ist und dass uns teilweise noch das Handwerk fehlt, aber dass wir dabei sind, das zu lernen und dass es dann wichtig ist, wirklich extreme Positionen von unterschiedlichen Positionen entscheiden zu lernen.
Jan Fleischer, wie strecken Sie die Hand aus?
Oh, das finde ich, tue ich ja immer. Also, wie gesagt, ich habe doch gesagt, ich habe doch als Steinmeier-Fan gerade bekannt. Also mehr kann ich doch gar nicht tun.
Jan Fleischer, Sie sollten, nur mal ganz kurz die Social-Media-Kommentierung sehen, als wir angekündigt haben, dass wir Sie einladen. Ich glaube, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin.
Ja, da kann ich den Leuten ja auch nicht, das meine ich, da kann ich ihnen auch nicht helfen. Also da scheint es ein Bias zu geben, wie man heute so schön sagt. Ja. Also das Problem bei mir ist natürlich, ich lebe ein bisschen in meiner Kolumnentätigkeit von der Polarisierung und auch darum, dass ich mich in dem Moment, wo ich schreibe, nicht sage, ach, ist doch alles egal, man kann so oder auch so sehen, ja, jeder hat seine Meinung, sondern mich natürlich auch so ein bisschen in Erregung reinsteige. Ja. Sonst schreibt man nicht gut. Und das nehme ich mir auch wirklich immer vor, da muss man auch wieder runterkommen. Das heißt, dass man insgesamt doch ein gelassener, freundlicher Mensch bleibt, weil das ist ja das Schrecklichste. Und zwar, das gilt jetzt nun wirklich für links wie rechts, dieses Missionarische. Also Leute, die glauben, sie müssten irgendwie jetzt Deutschland aufklären oder Deutschland in irgendeiner Weise retten. Diese Leute sind immer die Pest. Die gehen alle auch übrigens zum Lachen im Keller. Das ist ja das Hauptproblem bei der AfD. Da lacht ja nie einer. Da gibt es auch gar keinen lustigen Kerl.
Ja, das hämische Gelächter können die ziemlich gut im Bundestag, aber, wenn man sich die Gesichter anguckt.
Was ich ja meine, mal was Lustiges. Da hat ja selbst die Linke mehr zu bieten, also die Linkspartei.
Tja, ich bin mal gespannt, welche Witze die AfD hätte, über die man gut lachen kann. Aber wir lassen uns überraschen. Thea Dorn, Ihr Beitrag zur Debattenkultur in diesem Land.
Meine beiden Schlüsselworte sind Empathie und Strenge. Zu sagen, einerseits sich fragen, ist man nicht vorschnell, macht man nicht vorschnell den Rollladen runter? Und trotzdem sehr, sehr klar zu beiden, das meine ich mit dem Teil Strenge, wo wirklich rote Linien überschritten werden, wo man sagt, da habe ich jetzt auch kein Verständnis mehr. Hier sage ich wirklich einfach nur Schluss, das gehört sich nicht. Und das ist ganz schwer zu entscheiden, glaube ich, wo da die Linien im Einzelnen verlaufen. Und also ich hätte wahrscheinlich vor einem Jahr Ihnen auch noch gesagt, mit jemandem, der mir mit frauenfeindlichen und homophoben Parolen kommt, will ich nicht mehr wirklich reden. Inzwischen fürchte ich doch, ich sollte mit diesen Leuten reden.
Dankeschön an die Schriftstellerin Thea Dorn, Dankeschön an den Kolumnisten und Spiegelredakteur Jan Fleischhauer, Jagoda Marinic auch für Ihre Teilnahme an diesem ersten runden Tisch im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank und das Dankeschön geht auch an Ingo Schulze, den Schriftsteller, für diesen ersten Versuch, den wir hier unternommen haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Versuch, den wir in diesem Jahr mehrfach unternehmen werden. Für heute herzlichen Dank. Mein Name ist Corbinian Frenzel.